Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Lars Castellucci. Ich bin seit Mai 2025 der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Und ich bin ein Fortschrittsoptimist. Ich glaube, wir können die Dinge zum Guten wenden. Und das brauchen wir in dieser Zeit.
Lieber Herr Castellucci, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen im Auswärtigen Amt, wo Ihr Amt aufgehängt ist, wie man sagt, zu Gast sein darf für den Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben es selbst gesagt, seit dem 28. Mai sind Sie im Amt des Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Welche Erwartungen hatten Sie vor einem guten halben Jahr an diese Aufgabe und wurden Ihre Erwartungen bis jetzt erfüllt?
Ja, ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein. Erstmal vielen Dank. Meine Erwartungen waren, es wird schwer. Uns schwimmen international die Fälle davon, was Menschenrechte betrifft. Also die einen sind satt und zufrieden und verstehen nicht mehr, dass Menschenrechte insgesamt die Grundlage sind für ein gutes Zusammenleben. Denken, das hat nur was mit Leuten irgendwo anders zu tun, die irgendwie das Pech hatten, zur falschen Zeit, am falschen Zeitpunkt geboren zu werden. Andere haben mit Menschenrechten gar nichts im Sinn, die wollen ihr eigenes Ding drehen. Und dann sind dazwischen sehr viele, die haben eine große Sehnsucht nach Menschenrechten, aber sie lesen, was aufgeschrieben wurde und sie hören die Reden und vermissen ständig, dass auch was durchgesetzt wird und verlieren so auch die Hoffnung darauf. Und das müssen wir umdrehen. Wir müssen aus dieser Defensive wieder in die Offensive kommen. Und das ist etwas, wozu ich beitragen will.
Ihr Amt ist im Auswärtigen Amt aufgehängt. Wie arbeiten Sie hier mit dem Außenminister, Herrn Wadephul, zusammen?
Ja, also das ist ein freundschaftliches Verhältnis, auch mit einem kurzen Draht, wenn es nötig ist, mal schnell per Messenger-Dienst sich auch über was abzustimmen. Allerdings kann sich ja kaum jemand ermessen, was das auf den Schultern eines Außenministers bedeutet, also wie wenig Schlaf der bekommt und wie er unterwegs ist. Also meine Arbeit hängt sehr, sehr viel stärker auch davon ab, dass ich sehr intensiv mit den Abteilungen, Referaten hier im Haus zusammenarbeite. Da sind sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die einen großen Einsatz zeigen und mit denen findet die Arbeit eben Tag für Tag statt.
Jetzt hat der Außenminister ja nicht nur die Menschenrechte dem Programm, wenn er in alle Welt reist, sondern auch Sicherheitsfragen, Wirtschaftsfragen, regionale Zusammenarbeit. Ist das Thema in Ihrer Wahrnehmung dennoch gut vertreten im Auswärtigen Amt? Oder würden Sie sagen, da kann eigentlich noch ein bisschen mehr Nachdruck in der deutschen Außenpolitik gegeben sein?
Naja, so wie ich eingestiegen bin, sage ich ja, also wir sind hier jetzt gerade nicht auf dem aufsteigenden Ast, was Menschenrechte angeht. Und das, was Sie schildern, dafür muss ich sorgen. Also das ist im Grunde meine Jobbeschreibung. Und gleichzeitig ist ja völlig richtig, wir haben eine völlig veränderte geopolitische Situation, wo wir ausbalancieren müssen, wo wir auf der Suche sind nach neuen Allianzen weltweit. Wir haben geoökonomische Herausforderungen. Ja, so, es gab ja Stimmen, wir sollten mal gleich kein russisches Gas mehr nehmen, als der Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hatte. Aber wir haben jetzt erlebt, dass die Europäische Union jetzt entschieden hat, das endgültig abzustellen. So, es dauert. Es dürfen ja nicht diejenigen mehr leiden unter Sanktionen, als die, die man damit treffen will. Und deswegen ist es nicht immer alles so die reine Lehre oder schwarz-weiß. Und in dieser weltpolitischen Realität sind wir aber so. Und deswegen ist es ja nicht böse oder schlecht, wenn andere Fragestellungen, andere Interessen eben mit hineinbezogen werden in unsere Politik, sondern es ist notwendig und gleichzeitig und darin ist es notwendig, dass die Menschenrechte ihren Stellenwert behalten. So, das ist das, was ich jeden Tag versuche zu tun.
Sie haben die Europäische Union angesprochen. Gibt es eigentlich diesen Posten des Menschenrechtsbeauftragten, gibt es den nur im deutschen Auswärtigen Amt oder haben das auch Kollegen der anderen EU-Staaten?
Ja, das gibt es eigentlich überall, kann man sagen, allerdings in unterschiedlicher Aufhängung. Sie haben ja von der Aufhängung gesprochen. Also das Amt ist bei uns ein politisches Amt. Ich bin ja Bundestagsabgeordneter und gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung, habe also ein Büro im Deutschen Bundestag und auch ein Büro im Auswärtigen Amt. Das gibt mir eine gewisse Freiheit. Ich bin hier auf der Leitungsebene mit einem Büro ausgestattet. In anderen Ländern ist das eine Verwaltungsposition, die besetzt ist. Und dort sind die Leute sehr, sehr viel enger eingebunden, auch in die Abläufe. Und deswegen kann man, glaube ich, die Titel nicht unbedingt 1:1 vergleichen. Aber vorhanden ist die Funktion überall. Ich bin auch dabei, die Vernetzung nochmal zu intensivieren und zu stärken. Denn das ist eine der Aufgaben, vor der wir stehen. Europa muss mit einer so einheitlichen Stimme wie irgendwie möglich lernen zu sprechen in diesen ganzen internationalen Fragen, weil sonst werden wir nicht gehört.
Sie haben ein Amt, was jetzt schon eine gewisse Tradition hat. Und dieses Beauftragtenwesen, wenn man das mal so sagen möchte, war ja beim Regierungswechsel auch in der Diskussion, sollen Beauftragtenposten abgesägt werden. Es gibt den Religionsfreiheitsbeauftragten, den Antisemitismusbeauftragten, jetzt neuerdings auch eine Beauftragte für Kinderrechte. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Amt einen besonderen Stellenwert hat und nicht zur Disposition stand. Ist das richtig?
Ja, Herr Merz war irgendwann mal im Wahlkampf so zitiert, als ob er da so ein bisschen, wie wir es aus den USA schon gehört hatten, einfach mal Tabula Rasa machen will. So, das ist Wahlkampf, können wir mal einen Haken dran setzen. Ich habe in der Sache nie vernommen, dass dieses Amt hier in Frage gestellt war. Und bin auch selbst der Meinung, das ist schon richtig, wenn Regierungen schauen, was ist da gewachsen über die Jahrzehnte, braucht es das noch, braucht es was anderes, braucht es das, was da ist, in anderer Form. Und da sind nun einige Positionen auch weggefallen. Und das ist immer eine Entscheidung, die auch notwendig ist, dass nicht immer einfach nur alles weitergemacht wird, was man irgendwann mal angefangen hat, sondern dass man immer wieder neu schaut, was erfordert die Zeit. Und dass unsere Zeit einen Menschenrechtsbeauftragten erfordert, ist, glaube ich, jedem verständlich, der die Nachrichten anschaltet.
Eine gewisse Tradition hat schon der Menschenrechtsbericht der Bundesregierung. In der vergangenen Woche wurde im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages bereits der 16. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Welche Rolle hat Ihr Amt bei der Erstellung dieses Berichtes?
Ja, in der Tat. Also es ist jetzt der aus der letzten Wahlperiode, der also noch unter der Vorgängerin Luise Amtsberg mitentwickelt wurde und dann wegen der vorgezogenen Wahl nicht mehr den Deutschen Bundestag erreicht hat. Es war auch tatsächlich in der letzten oder vorletzten Woche erst eine Anhörung dazu. Das heißt, der Bericht ist quasi jetzt erstellt und in einem ersten Schritt, wie das bei parlamentarischen Verfahren zu Gesetzen auch der Fall ist, gibt es Anhörungen im Deutschen Bundestag. Das heißt, da sind dann Vertretungen von Nichtregierungsorganisationen, Expertinnen und Experten von außen, die ihre Sichtweise einbringen können. Und es kann auch in die Formulierungen des Berichtes dann entsprechend noch eingehen, bevor er dann final veröffentlicht wird. Es ist nicht so, dass dieser Bericht von mir als Menschenrechtsbeauftragten dann erstellt wird, also auch nicht der nächste, weil es eine Aufgabe ist, in der alle Ressorts auch eingebunden sind und das ist auch notwendig. Ich sage jetzt mal, das Thema Kohärenz beschäftigt mich schon sehr, sehr stark. Wir kommen ja später noch auf Israel zu sprechen. Wenn jetzt einerseits, so und wir sind in unverbrüchlicher Freundschaft mit dem Land verbunden, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite große Schwierigkeiten mit der Regierung. Wir haben jetzt gerade im letzten Monat gesehen, dass nun eine Premium, so ist es genannt worden, Premium-Partnerschaft zum Thema Cybersicherheit geschlossen wurde. Aber auf der anderen Seite haben wir fortgesetzt Meldungen, dass im Westjordanland letztlich Gebiete annektiert werden und die Siedlergewalt zunimmt und den Menschen dort die Lebensbedingungen abgeknöpft werden. So, wie kriegen wir zusammen, dass wir einerseits zusammenarbeiten, was notwendig ist, und gerade im Bereich der Sicherheit ist das ja überhaupt nicht zu skandalisieren. Ohne Sicherheit gibt es keine Menschenrechte, nicht bei uns und nicht in Israel, das ist gut. Aber auf der anderen Seite nicht übergehen, dass es menschenrechtliche Fragen gibt. Ja, also es geht nicht, dass wir einfach kooperieren und alle paar Jahre kräht dann der Menschenrechtsbeauftragte nochmal so mit einem erhobenen Zeigefinger hinterher und sagt, aber wir müssen auch auf die Menschenrechte achten. So wird das nichts. Ja, es muss schon integriert sein insgesamt in unser Handeln. Und deswegen wünsche ich mir ehrlich gesagt auch, dass wir diesen Menschenrechtsbericht ein bisschen weniger bürokratisch und nacherzählend erarbeiten und formulieren, sondern dass wir insgesamt mehr Ressourcen auch in eine strategischere Ausrichtung unserer Menschenrechtspolitik investieren können.
Vielen Dank. Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, das vom Bundestag finanziert wird, hat vor einiger Zeit einen Menschenrechtsbericht vorgelegt. Und das DIMRE, wie es kurz genannt wird, ist mit vielen anderen nationalen Menschenrechtsinstitutionen europaweit und weltweit vernetzt. insbesondere auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene, Menschenrechtsverteidiger und so weiter. Sie sind Abgeordneter, auch zugleich mit Ihrem Amt. Wie wichtig ist diese Expertise, die das Deutsche Institut für Menschenrechte jetzt seit über 20 Jahren anbietet und entwickelt, erarbeitet für Ihre Arbeit? Wie nehmen Sie das wahr, das DIMRE in Ihrer aktuellen Funktion?
Also das Deutsche Institut für Menschenrechte gehört zu den Institutionen, die, wenn es sie nicht gäbe, man sie heute erfinden und aufbauen müsste. Das ist also von unschätzbarem Wert, weil Menschenrechtspolitik, ich habe ja gesagt, ich bin auch Parlamentarier, ich bin eingebunden, unterliege dann auch unterschiedlichen Loyalitäten und Logiken. Das ist ja gar nicht wegzunehmen. Und die Menschenrechte erfordern eine unabhängige Betrachtung, die unabhängig ist von wer gerade regiert, wer gerade welche Funktionen wahrnimmt und was gerade opportun ist. Und dafür brauchen wir solche Einrichtungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war zuletzt in Indien und habe dort mit der Menschenrechtskommission, mit dem Generalsekretär der Menschenrechtskommission gesprochen, der sehr, sehr erbost war in diesem Gespräch, weil er von einer internationalen Organisation, die alle diese Menschenrechtsorganisationen verbindet, abgewertet worden ist im Rang, weil er nicht unabhängig sei. Und das ist auch korrekt. Er ist ein Beamter der indischen Regierung. Also eigentlich findet da nichts statt, was einem überraschen kann. Überraschend ist nur, dass das erst jetzt passiert. Und wir entsenden in diese Organisation auf internationaler Ebene nach Genf eben unsere Vertretungen aus dem Deutschen Institut für Menschenrechte, um sicherzustellen, dass es immer auch eine unabhängige Betrachtung von einer Menschenrechtslage geben wird und nichts, was irgendwie gefärbt ist durch parteipolitische oder Regierungen versus Opposition, Sichtweisen, die auch notwendig sind, die auch da sind, aber die eben die Kontrolle und auch das Gegenüber von einer unabhängigen Betrachtung immer aushalten müssen.
Weshalb ich diese Frage nach dem DIMRE auch gestellt habe, das DIMRE wird ja von manchen Seiten eher kritisiert, weil es sich, sagen wir mal, zu 90% auf die deutsche Situation der Menschenrechte bezieht, während die ganze Welt, sagen wir mal, in Flammen aufgeht gerade und Menschenrechte tagtäglich auf schlimmste Art und Weise verletzt werden, während wir in Deutschland doch schon einen Stand der Menschenrechte haben, nicht nur institutionell, sondern auch in der Praxis, alltäglichen Praxis, wo wir uns relativ wohlfühlen mit unserer Demokratie und dem Grundgesetz. Und da Sie ja im Auswärtigen Amt in erster Linie auch die auswärtige Menschenrechtspolitik im Blick haben, würde mich schon Ihre persönliche Meinung in dem Fall interessieren, ob Sie sich auch vorstellen könnten, weil das ja ein vom Bundestag finanziertes Institut ist, dass die Schlagseite, die innenpolitische Schlagseite des DIMRE vielleicht ein bisschen stärker auch die internationale Menschenrechtspolitik in den Blick nehmen könnte. Wäre das in Ihrem Interesse oder würden Sie sagen, nein, da möchte ich auf gar keinen Fall dem DIMRE mich einmischen, wie das DIMRE sich da aufstellt?
Also ich bin sogar ausschließlich für die auswärtige Menschenrechtspolitik zuständig. Deswegen sitzt die Funktion auch, ist sie angesiedelt, aufgehängt im Auswärtigen Amt. In innenpolitische Fragestellungen soll ich mich als Beauftragter eigentlich gar nicht einmischen. Ich sage jetzt mal, das Thema Migration ist natürlich eins, bei dem wir sehen, wie die Grenzen zwischen Außen und Innen natürlich auch verfließen, einfach weil die Menschen sich bewegen. Und da kommt man dann teilweise nicht umhin, sich auch in Fragestellungen einzumischen, die auch eine innenpolitische Komponente haben. Aber ganz grundsätzlich bin ich für draußen zuständig. Und richtig, das Institut hat einen Schwerpunkt nach innen. Ich finde, über Ihre Frage muss man offen sprechen. Ich wünsche dem Institut vor allem mehr Wirkung. Und also das wäre nun meine erste Frage. Wenn wir da viel Steuergeld ausgeben, wenn wir da eine exzellente Expertise vorrätig haben, wünsche ich mir, dass das auch gehört wird und auch wirklich Einfluss nehmen kann. Das ist eine Frage, die mich an jeder Stelle, an der ich tätig bin, umtreibt, also wie man Wirkung verstärken kann. Aber ich möchte Ihre Frage so weit umdrehen, dass ich glaube, es ist sehr, sehr notwendig, dass wir auf die menschenrechtliche Lage im Land zu sprechen kommen. Gegenbeispiel ist, wenn wir zum Beispiel hier so etwas wie antimuslimischen Rassismus diskutieren, dass der unzweifelhaft vorhanden ist. Also tragen Sie mal ein Kopftuch oder haben Sie einen ausländischen Namen und gehen Sie auf den Wohnungsmarkt oder suchen Sie eine Ausbildungsstelle. Da gibt es ja Studien ohne Ende, die belegen, dass man es da schwieriger hat. Also dafür gibt es Belege und da müssen wir dran arbeiten. Wenn dann Herr Erdogan das nimmt um seiner Bevölkerung vorzumachen, bei mir in der Türkei habt ihr es gut und schaut, wie die Deutschen mit euch umgehen, dann hat man natürlich einen super Kronzeugen gefunden und sollte mal eigentlich den Spieß umdrehen und sagen, also wie ist eigentlich die menschenrechtliche Lage bei uns, nämlich auf einem ausgesprochen hohen Niveau, während in der Türkei Menschen willkürlich inhaftiert werden und andere Dinge mehr passieren. Also es ist wichtig, dass wir in der innenpolitischen menschenrechtlichen Betrachtung uns ehrlich machen, aber auch in die Auseinandersetzung gehen. Ich glaube, wir müssen solche Vorhaltungen, dass wir da Doppelstandards pflegen, dass wir auch Menschenrechte teilweise missbrauchen, vielleicht als internationale Gemeinschaft für Interventionen, für Dinge, wo es um ganz andere Dinge geht, die müssen wir sehr ernst nehmen. Wir müssen uns den Spiegel vorhalten lassen, aber wir dürfen nie in die Relativierung reingehen. Aber wir können die menschenrechtliche Situation anderswo immer nur dann wirklich betrachten und auch kritisieren und einfordern, dass sich was verbessert, wenn wir im Inneren auch sagen, da machen wir auf unserem Niveau, was ein hohes Niveau ist, da betrachten wir aber auch die Fragestellungen, die da sind. Also wenn Wohnen ein Menschenrecht ist, dann haben wir da eine Baustelle, ja, wenn die Obdachlosen zunehmen. Wir haben sehr viele Menschen, die in die Illegalität abrutschen, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Insbesondere das Katholische Forum arbeitet zu dieser Fragestellung sehr, sehr intensiv. Fragen von Menschenhandel, wo es um Prostitution geht. Also wir könnten jetzt aufzählen, neben den grundlegenden Themen, ob die Gleichberechtigung von Mann und Frau nun schon am Ende der Fahnenstange irgendwie angekommen ist, ist es natürlich nicht. Ja, also wir müssen an unseren Aufgaben arbeiten und nur wenn wir das glaubwürdig tun, dann können wir auch anderswo auftreten und sagen, hallo, wir haben auch ein Thema, wie es bei euch zugeht.
Die Welt guckt hier auch auf Deutschland. Manchmal ist man überrascht. Es gab ein Verfahren vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, wo Ihre Vorgängerin dann Rede und Antwort stehen musste zum Thema deutscher Menschenrechte oder der Lage der Menschenrechte in Deutschland. In der letzten Woche gab es eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf zum Thema gewaltsame Niederschlagung der Proteste im Iran. Und auch Deutschland hat da eine ganz klare Sprache gesprochen und diese brutale Niederschlagung der Proteste deutlich verurteilt. Das Interessante war eigentlich das iranische Statement der Vertreter, ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen in Genf. Ali Bahraini hat die Sanktionspolitik gegenüber Iran als verantwortlich für die aktuelle Wirtschaftskrise, die maßgeblich zu den aktuellen Protesten der letzten Wochen beigetragen hat, genannt als ursächlich. Diese Proteste gegen die Wirtschaftsmisere haben ja am 28. Dezember 2025 begonnen und haben mittlerweile geschätzt 30.000 Tote und Hunderttausende Schwerstverletzte verursacht. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund der extremen Gewalteskalation in Iran diese Aussagen des iranischen Vertreters in Genf beurteilen? Wie relevant kann diese Sanktion tatsächlich, die ja von den Amerikanern seit 46, 47 Jahren gegen Iran verhängt werden, Wirtschaftssanktionen, wie bedeutsam können die in ihrer Wirkung eingeschätzt werden? Haben sie wirklich dazu beigetragen, dass das Land so wirtschaftlich so kaputt ist, dass die Leute, sagen wir mal, nicht mehr anders zu wehren wissen, als auf der Straße gegen die Regierung zu protestieren und das Ganze in Gewalt umschlägt?
Ja, über Wirkung, darüber hatten wir es ja eben schon, muss man immer sprechen und schauen, dass das, was man tut, wie es wirkt, welche Nebeneffekte das hat, die man vielleicht gar nicht will, wie man das dann wieder verbessern kann. Das ist unstreitig. Aber diese Infragestellung eines internationalen Sanktionsregimes ist interessanterweise, als ich im Menschenrechtsausschuss im Deutschen Bundestag war, wen wundert's, von der AfD an mich genauso herangetragen worden, wie das der Vertreter aus dem Iran jetzt hier im Menschenrechtsrat auch vorgetragen hat. Da sieht man, dass die AfD eben auf einer Linie ist mit diesen ganzen irren Regimen im Iran, in Russland, in Nordkorea und so weiter und deren Interessen bei uns im Deutschen Bundestag einbringt und vorträgt. Das muss man in aller Klarheit zurückweisen. Ich mache mal das Thema so auf. Ja, ich hatte eine kleine Diskussion auf X, also ehemals Twitter, mit einer Journalistin, als diese Proteste auf dem Höhepunkt waren, die dort offen gesagt hat, so in einem Teil ihrer Herzkammer wünscht sie sich eigentlich, dass der Trump mit ein paar Fliegern dahin geht und da mal Ende Gelände für Klarheit sorgt und die Protestierenden unterstützt. Und ich habe dann dort die Fahne der regelbasierten Ordnung hochgehalten in dieser Auseinandersetzung und habe natürlich, aber auf der anderen Seite, ihre Sehnsucht, kann man jetzt den Menschen da vor Ort irgendwie helfen, die demonstrieren, habe ich natürlich verstanden. Im Übrigen, ja, die Proteste sind wegen der wirtschaftlichen Lage von einem Teil einer Gruppe gestartet, aber natürlich dann sofort haben sie dazu geführt, dass diejenigen, die gegen das Regime sind, dann auch auf die Straßen gegangen sind. Und nur so hat es dann auch die Kraft bekommen, die wir in den Bildern, solange wir sie sehen konnten, eben auch haben wahrnehmen können. Und jetzt ist eben die Erfahrung, also es ist ein bisschen, es ist verständlich, dass man sich wünscht, kann da nicht einer rein für Ordnung sorgen oder die Dinge klären und dann nach wird es dann gut. Aber wir haben doch in den letzten Jahrzehnten gesehen, an wie vielen Stellen das einfach naiv, gutgläubig oder mit anderen Interessen belegt versucht wurde. Es ist eben nicht möglich, so leicht von außen Dinge zu verändern, gar Demokratie entfalten zu lassen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Abgesehen davon, ist es eigentlich unsere Aufgabe, ist das legitim von außen? Es ist richtig, wenn die Völker ihren eigenen Weg suchen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht bei diesen Demonstrierenden nur sagen, ja, wir drücken euch die Daumen und schauen dann von außen nur zu. Das ist auch nicht angemessen. Und deswegen glaube ich, wir können die Länder nicht ändern, aber wir können immer unser Verhalten anpassen. Das ist genau das, was wir machen müssen. Und wenn wir dann sagen, ein Land, das seine Bevölkerung so unterdrückt, mit dem arbeiten wir wirtschaftlich nicht zusammen. Ein Land, das seine Menschen unterdrückt, von dem nehmen wir keine Energie mehr ab. Ein Land, eine Regierung, die ihre Menschen unterdrückt, deren Mitglieder belegen wir mit Reiseverboten, dass die sich international nicht mehr bewegen können. Das sind unsere Entscheidungen, mit denen wir überhaupt nur wahrhaftig sein können, wenn wir glaubwürdig Menschenrechte und Demokratie, für die wir ja stehen, Rechtsstaatlichkeit in der Welt vertreten wollen. Deswegen nochmal über Wirkung von Sanktionen, wie man die zielgenauer, wie man die verbessert, dass nicht die Falschen drunter leiden. Das ist eine fortwährende Aufgabe, auf die geschaut werden muss. Aber es ist genau der richtige Weg. Wir müssen unsere Haltung, die muss klar, eindeutig und kohärent sein. Wenn wir auf der anderen Seite erkennen, dass wir Interventionen in anderen Ländern so oft gescheitert sind, dann bleibt uns nur unsere Haltungen und unsere Politiken entsprechend dann wenigstens klar zu haben. Deswegen an Sanktionsregime muss festgehalten werden und es muss weiter verbessert werden.
Herzlichen Dank. Die EU hat seit 15 Jahren gezielte Menschenrechtssanktionen gegen Individuen und Institutionen in Iran, die für Verletzungen der Menschenrechte verantwortlich sind. Jetzt, vor 5 Jahren ist das europäische Global Human Rights Sanction Regime dazugekommen. Das heißt, die Europäer sind da sehr, sehr engagiert, was gezielte Sanktionen angeht. Die Entwicklung dieser Sanktionen, die jetzt eben nicht breite Bevölkerungskreise wirtschaftlich treffen sollen. Aus Ihrer Perspektive, da stehen ja Hunderte von Menschen und Institutionen auf diesen Sanktionslisten. Nach diesen furchtbar brutalen Gewaltakten der Repressivorgane in Iran müssten wir, wenn jetzt im April die Verlängerung dieses Menschenrechtssanktionsregimes gegenüber Iran ansteht, müssten wir dann diese Verlängerung mit einer erheblichen Ausweitung der Sanktionen verbinden. Aktuell in der Diskussion ist ja zum Beispiel auch die Listung der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation. Müssen wir da dieses Sanktionsinstrumentarium jetzt gerade von europäischer Seite aus auch mit viel, viel mehr Nachdruck verfolgen, dass es den Iranern tatsächlich bewusst wird, dass wir das Thema Menschenrechte nach diesem furchtbaren Gewaltvergehen der iranischen Institutionen Anfang des Jahres, dass wir da tatsächlich auch mit diesen Sanktionen viel härter darauf reagieren, als das vorher vielleicht eher symbolisch der Fall war?
Unbedingt. Also insbesondere für die von Ihnen erwähnte Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation müssen wir werben in Europa. Das ist eigentlich überfällig. Und an der Zielgenauigkeit und Wirkung dieser ganzen Mechanismen und ihrer Ausweitung müssen wir bis zum April intensiv arbeiten und verhandeln, dass wir das nochmal stärken können. Diese Sanktionsregime brauchen, es muss sein wie eine Kaskade, die brauchen einen klaren Aufbau. Wenn etwas in dieser Größenordnung, in diesem Ausmaß passiert, dann muss auch die Antwort der internationalen Gemeinschaft klar und eindeutig sein. Und es muss im Übrigen auch gelingen, dass diese Werte und Maßstäbe dann international angewendet werden, nicht nur dort, wo es einem vielleicht leicht fällt oder wo noch andere Interessen ins Spiel kommen. Wir haben natürlich mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eine ebenfalls brutale Situation, wo sich jetzt ein Staat nach außen wendet gegen einen anderen. Das zieht dann eben Sanktionen nach sich. Im Iran haben wir ein Land, das seine eigene Bevölkerung auf unbeschreibliche, bestialische Weise unterdrückt. Und das braucht ein vergleichbares Sanktionsregime eben für solche Fälle. Wir müssen die Kraft finden, dass das dann auch anderswo zur Anwendung kommt, wo die Bedingungen vergleichbar sind, aber möglicherweise nicht das mediale Echo finden. Und nochmal, wir müssen auch beim gleichen Maße, wenn wir da klar und glaubwürdig sein wollen, eben auf die Defizite, die es auch in den entwickelten westlichen Ländern, wenn man sie mal so nennen will, gibt, immer auch entsprechend schauen. Es bringt gar nichts, wenn Menschenrechtspolitik immer nur den Finger auf andere zeigt, sondern eigentlich müssten wir das sogar umdrehen und ein Förderregime neben das Sanktionsregime auch stellen und sagen, wie gelingt es uns eigentlich, Freude zu machen auf eine menschenrechtsbasierte Arbeit? Wie spüren wir wieder, dass wir das Modell sind, was die Menschen frei, sicher und gut leben lässt, dass es die Basis ist, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ja steht, für Wohlstand, für Gerechtigkeit, für Frieden, und dass wir uns nicht vormachen lassen und in die Ecke drängen lassen von autoritären Systemen, sondern auch wieder in der Welt, einfach indem wir zeigen, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, wir sehen die Defizite, wir arbeiten da aber mit großem Engagement dran und wir werben dafür, dass andere uns verstärken wieder, dass wir Leute da hinzugewinnen und dass es eine globale Allianz wieder gibt für einen Ausbau von Menschenrechten. Und ich glaube, so ein positiven Ansatz neben einem Sanktionsregime eben auch zu sagen, Förderregime, wir organisieren diejenigen, die unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen, die nicht wissen, wie sie ihre Bevölkerung ernähren, wie sie ihre jungen Menschen in Arbeit bringen können, die möglicherweise in ihrem Territorium die Gruppen haben, die auch militärische Gewalt beanspruchen, sodass die Gewaltenanwendung gar nicht ausschließlich bei einer staatlichen Gewalt liegt, also die richtig große Herausforderungen haben und trotzdem Schritte gehen wollen in Richtung einer menschenrechtsbasierten, regelbasierten, rechtsstaatlichen Ordnung, dass wir denen nicht immer nur ihre Defizite aufzeigen, sondern dass wir sagen, so toll, wie weit ihr seid, und wir haken uns unter und wir schauen, wie wir gemeinsam für euch und mit uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe in der nächsten Zeit. Einfach auch, weil ich glaube, mit einem immer nur mit Fingerzeigen, mit Moralisieren und mit Blaming gewinnt man niemanden hinzu. Wir müssen aber wieder stärker werden, was die Allianz für Menschenrechte angeht. Und dazu müssen wir auch in die positiven und in die Förderinstrumente mehr Kraft investieren.
Finde ich sehr wichtig, was Sie jetzt angesprochen haben. Und ich glaube auch, dass das Auswärtige Amt da schon sehr, sehr viel macht. Das wissen Sie ja, die auch gerade im Bereich der Kulturförderung, der Wissenschaftsförderung, beispielsweise mit dem Hildolmin-Programm der Rot-Initiative seit vielen Jahren, die Eliten in schwierigen Ländern, sage ich mal, fördern, die unter Druck stehen, deren Wissenschaftsfreiheit vor Ort eingeschränkt ist. Sagen wir mal, Frauen in Afghanistan kommen über das Hildolmin-Programm nach Deutschland in erheblicher Anzahl, dürfen hier dann in Freiheit studieren und ihre Abschlüsse machen und so weiter. Da gibt es ja schon sehr, sehr viel. Haben Sie auch in Ihrer Funktion mit diesen Förderprogrammen zu tun? Ist das auch ein Thema, wo Sie sich auch beispielsweise mit dem DAD mal zusammensetzen oder mit der Alexander von Humboldt Stiftung und über die Fortentwicklung dieser jetzt doch seit bald 10 Jahren stattfindenden Programme auseinandersetzen? Oder sind das dann andere Bereiche im Auswärtigen Amt, die da in erster Linie federführend dran arbeiten, an dieser Kultur- und Wissenschaftsförderung?
Ja, ich habe eben ja schon so das Stichwort globale Allianz für Menschenrechte genannt. Ich habe schon davon gesprochen, dass es eine strategischere Ausrichtung der Menschenrechtspolitik in der Bundesregierung aus meiner Sicht geben muss, dass wir für mehr Kohärenz unserer Vorgehensweisen nach draußen sorgen müssen. Und ich sehe auch die große Aufgabe, davon gesprochen, dass wir auch ein bisschen satt und träge geworden sind, was Menschenrechte angeht, unsere eigene Bevölkerung wieder zu mobilisieren für das Thema. Also wissen Sie, vor 3 Tagen bin ich an der Bushaltestelle angesprochen worden, hat mich jemand erkannt und hat mir dann irgendwie gesagt, früher habe ich euch gewählt, jetzt wähle ich euch nicht mehr. Dann habe ich irgendwie so, was ist los? Dann sagen Sie mir halt mal. Und was sagt er als erstes? Er sagt immer, ihr turnt immer in der ganzen Weltgeschichte rum und um die Leute hier bei uns kümmert ihr euch nicht. Und ich verstehe das, ne? Also man muss nur den Fernseher anschalten und ist ja jeder überwältigt tendenziell von dem, was immer noch mal zusätzlich passiert. Aber es ist natürlich völlig falsch zu glauben, wenn wir uns da engagieren, hätte das nichts mit unserer deutschen Bevölkerung zu tun, sondern im Gegenteil, wir können die großen Menschheitsfragen, die uns umtreiben, den Klimawandel, die Sicherheit, den Frieden, die Migration, das können wir ja nur bearbeiten, wenn wir international zusammenarbeiten, und wir brauchen neue Partner in der Welt. Wir sehen ja auch gerade über den Teich, wie uns einer so langsam abhanden kommt. Und wenn wir nicht Vorhof von irgendwelchen Großmächten sein wollen, die machen, was sie wollen, dann müssen wir die, wie das der Premierminister Carney in Davos ausgesprochen hat, dann müssen wir die Mittelmächte, die da zwischendrin sind, sammeln. Das ist eine Mehrheit der Staaten dieser Welt, die eben nicht Einflusszone nur von Großmacht sein möchte, sondern selbstbewusst ist und auch sich nicht reinregieren lassen will. Und das ist jetzt ein Kraftakt, diese Länder zusammenzuführen. Und vor diesem Hintergrund, jetzt habe ich mal ein bisschen die Chance genutzt, Ihnen so mein Arbeitsprogramm zu schildern, aber vor diesem Hintergrund kann ich mich natürlich nicht in operative Abläufe von einzelnen Programmen einmischen. Ich habe mich allerdings mit den zuständigen Stellen hier im Haus, die verschiedene dieser von Ihnen genannten Programme betreuen, getroffen und sehe da eine große Gefährdung, was auf die Kohärenz in der Bundesregierung eben auch wieder hinzielt. Alle diese Programme stehen ein Stück weit unter der Gefahr, dass die Bundesregierung auf der Basis des Koalitionsvertrages, der natürlich für uns alle maßgebend ist, entschieden hat, sämtliche Aufnahmeprogramme, die beendet werden können, auch zu beenden. Das heißt, auch humanitäre Aufnahmeprogramme. Das heißt, es sind jetzt nur ganz, ganz wenige Einzelfallentscheidungen, die aus besonderen Gründen positiv entschieden werden. Und wenn wir, das ist meine feste Überzeugung, wenn wir für mehr Ordnung im Bereich der Migration sorgen wollen, dann müssen wir legale Zugangswege auch wieder öffnen. Es ist völlig korrekt, aus meiner Sicht habe ich das immer unterstützt, unseren Kommunen insbesondere jetzt mal zu einer Atempause zu verschaffen, nachdem jetzt erst Millionen aus Syrien, dann über 1 Million aus der Ukraine gekommen, dazwischen hohe Zahlen aus allen Herren Ländern. Das muss man ja verkraften, das muss man bearbeiten. Und wenn man die Container zwischen zwei Ortschaften immer noch sieht, mit Sicherheitsdienst davor, sieht man ja immer noch jeden Tag, so kann Integration ja nicht stattfinden. Also da muss verbessert werden, und dafür braucht man auch mal Zeit und nicht immer nur neue Leute, die immer wieder neu kommen. Also es ist schon gut, mal zu reduzieren und dafür alle Stellschrauben zu nutzen, die man eben hat. Aber wenn wir für Beruhigung gesorgt haben, wo wir ja auf einem guten Weg sind, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, hart gegen die Schlepper und Leute, die da Geld noch mitverdienen mit diesem ganzen Elend. Aber auf der anderen Seite humanitäre Aufnahmeprogramme, wo wir wissen, wer das ist, wo wir Chancen geben, Menschen, die für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einstehen, die müssen unbedingt bewahrt und sogar gestärkt werden.
Da haben Sie schon einige wichtige Stichworte genannt für die nächste Frage. Sie haben auch schon den Koalitionsvertrag angesprochen. In dem Koalitionsvertrag haben wir tatsächlich auch ein Menschenrechtskapitel. Und da wird interessanterweise erstmals in der deutschen Politik der Begriff der transnationalen Repression genannt und der Kampf gegen transnationale Repression. Das heißt, Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier Zuflucht zu suchen, werden von ihren Heimatländern auch in Deutschland bedroht, verfolgt, zum Teil ermordet, wie der Deutsch-Iraner Jamshid Shamat, der im Iran hingerichtet wurde, oder es gab den Tiergartenmord durch Russland. Wie können wir Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Oppositionelle, die nach Deutschland zu uns geflohen sind, in ein Land, wo sie denken, Menschenrechte, Demokratie sind hier gewährleistet, wie können wir diese Menschen besser vor transnationaler Repression schützen, wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ja festgehalten ist?
Ja, damit sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Insgesamt ist das eine bedrückende Situation, wie aus dem Ausland versucht wird, Einfluss zu nehmen. Das betrifft natürlich auch unsere eigene Bevölkerung, auch über Fake News und über Sabotageakte und was nicht alles da unter der Kontrolle unserer Behörden im Sicherheitsbereich ist. Da passiert auch viel nicht, weil die eine gute Arbeit leisten. Aber diese transnationale Repression, die eben die ausländischen Communities hier in Deutschland auch trifft, das ist, hat eine neue Dimension angenommen. Und wir haben auf der Basis des Koalitionsvertrages hier auch unmittelbar gehandelt. Das Auswärtige Amt hat eine Koordinierungsstelle für dieses Thema im Menschenrechtsreferat eingerichtet. Es ist ja insgesamt auch, überall muss ja jetzt auch gespart werden, gibt es Personalabbau, aber innerhalb dieses Rahmens ist eben eine neue hier Gruppe zusammengestellt worden. Das hat schon einen gewissen Signalwert, würde ich sagen, dass das Thema hoch angesiedelt ist. Die Aufgabe ist klar, wir brauchen eine Anlaufstelle für den Umgang, dass das Know-how dazu aufgebaut wird und ausgeweitet wird und dass auch, wir haben vorhin von Sanktionen gesprochen, dass wir auch klären, wie die Verursacherstaaten dieser Repression, wie wir die zur Rechenschaft ziehen können, wie wir mehr Kosten auf deren Seite verlagern und Gegenmaßnahmen im Bereich von Visum oder Ausweisung von Botschaftspersonal, Schließung von Auslandsvertretungen und so weiter, dass das auf eine systematische Basis gestellt wird. Wir haben, wie gesagt, wir haben es mit einem Phänomen, was wir erst in den letzten Jahren enger in den Blick genommen haben. Und da ist tatsächlich auch konzeptionell jetzt noch Arbeit zu leisten. Und wir brauchen Personal, was das durchdenkt und unsere Antwort auch entsprechend geben kann, damit wir es in den Griff bekommen und die Menschen, die bei uns in Zuflucht gefunden haben oder einfach seit vielen Jahren leben und hier zum Wohlstand beitragen, dass die genauso wie jeder andere Mensch hier in Deutschland auch geschützt ist und frei und sicher leben kann.
Sie haben schon die Mittelkürzung angesprochen. Sie haben aber auch schon angesprochen, dass Sie in Indien waren. Sie haben unmittelbar nach Amtsantritt verschiedene Reisen unternommen, unter anderem nach Israel, in die palästinensischen Gebiete, ans Mittelmeer, zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Die Mittelkürzungen wirken sich ja auch auf das internationale Engagement Deutschlands aus. Wie hoch sind aber die Erwartungen, die Ihnen entgegengehalten werden an die deutsche Politik, an die auswärtige Politik, an die humanitäre Hilfe? Und kann Deutschland als oftmals größter oder zweitgrößter Geber in vielen Bereichen der humanitären Hilfe, kann Deutschland diesen Ansprüchen, die an Deutschland gestellt werden, überhaupt noch gerecht werden angesichts von den ganzen Krisen, Polykrisen, Flüchtlingskrisen und allen damit verbundenen Herausforderungen?
Können wir gerecht werden? Also wenn wir sagen, ja, wir können dem eh nicht gerecht werden und dann machen wir nichts, dann werden wir dem natürlich noch weniger gerecht. Also man muss immer das machen, was in seinen Möglichkeiten ist und dann darf man auch darauf vertrauen, dass Gutes oder Besseres entstehen kann. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt nichts zu beschönigen. Eine Vertretung des Welternährungsprogramms hat es kürzlich so ausgedrückt wie "Take it from the hungry and give it to the starving". Also mit jeder Mittelkürzung, die im humanitären Bereich stattfindet, sterben mehr Menschen und mit jedem Mittel, was wir da drauflegen könnten, könnten wir mehr Menschen retten. Gleichzeitig können wir nicht, absehbar nicht, einfach kompensieren, was beispielsweise durch den Ausstieg der USA aus vielen dieser internationalen Vereinbarungen jetzt an Lücke entstanden ist. Das ist im Moment die Lage und da gibt es auf internationaler Ebene sehr gute Prozesse, um sozusagen da zu retten, was zu retten ist, weiter zu fokussieren, weiter zu priorisieren, weiter zu gucken, dass man schlanke Strukturen hat, dass es keine Doppelarbeiten gibt, dass die NGOs hier auch gut zusammenarbeiten und nicht nur jeder für sich seine Programme fährt. Das ist alles jetzt notwendig und dafür, sage ich mal, ist es auch gut, aber es ist natürlich in keiner Weise, ja, nochmal, es ist nicht schön zu reden, was hier an Leid produziert wird. Wir haben alleine auf unserem Nachbarkontinent Afrika, im Sudan und im Kongo so eine unermessliche Tragödie, die kaum die Nachrichten mehr so durchdringt. Und es ist eine meiner Zielstellungen als Beauftragter auch durch Reisen. Sie haben zwei genannt, auf das Mittelmeer zu den Menschen, die dort fortgesetzt sterben, weil die Seenotrettung nicht funktioniert, oder auch in das Westjordanland, wo im Windschatten der Aufmerksamkeit, die auf dem Gazastreifen liegt, auch Fakten geschaffen werden, die eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung letztlich unmöglich machen sollen. Also auf solche Krisen, die in den Hintergrund zu geraten scheinen, auch wieder einen Scheinwerfer zu legen und unsere Bundesregierung zu motivieren, hier nicht die Dinge aus dem Blick zu verlieren, sondern sich zu engagieren.
Deutschland ist, wie gesagt, größter, zweitgrößter Geber in vielen Bereichen. Könnte die Wirkung unserer menschenrechtlichen Politik, unserer humanitären Hilfspolitik durch eine engere Abstimmung auch in der Europäischen Union noch gefördert werden? Müssen wir da aufgrund des Drucks, dass immer mehr gespart werden muss, könnten wir da auch neue, sagen wir mal, Muster der Zusammenarbeit entwickeln? Ist das aus der Perspektive Ihres Amtes ein gangbarer Weg, weil die EU ja auch alles andere als einig ist in vielen außen- und sicherheitspolitischen Bereichen?
Ja, also das findet natürlich auch schon statt. teilweise über den EU-Haushalt, teilweise aber auch durch bilaterale Vereinbarungen und Vorgehensweisen einfach aller derjenigen, die in bestimmten Regionen tätig sind. Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an, denn Europa oder zumindest diejenigen in Europa, die dafür zu gewinnen sind, wird sich aufmachen müssen, in der nächsten Zeit zu einer eigenständigeren Kraft zu werden und unabhängigeren Kraft zu werden. Das ist ein Kraftakt, der uns 10, 15, 20 Jahre möglicherweise kosten wird oder so lange dauert. Aber wenn wir nicht Spielball werden wollen oder nicht einfach übergangen werden wollen und schon gar nicht übergangen werden wollen, wenn es um unsere eigenen Angelegenheiten geht. Ich sage jetzt mal, wenn sich Herr Trump und Herr Putin in Alaska über die Ukraine unterhalten und die Europäer sind gar nicht an Bord. So, das ist einfach ein Zeichen unserer Schwäche. Auch unser Einfluss in vielen Regionen in der Welt, der könnte größer sein, wenn wir stärker mit einer Stimme sprechen würden. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns jetzt mit allem Nachdruck stellen müssen. Und nochmal, wenn denen in Europa nicht alle mitgehen wollen, dann wird man auch über Strukturen sprechen müssen, die wir daneben stellen, um zu bestimmten, also entweder innerhalb der Verträge im Wege der verstärkten Zusammenarbeit einige Länder vorangehen oder sich Länder auch nochmal neu verbünden, um in der Welt zu mehr Durchsetzungskraft eben beizutragen. Also Europa ist stark. Es gibt gar keinen Grund, hier den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben große Herausforderungen wirtschaftlich, insbesondere was die Demografie angeht, aber das haben andere Regionen auch. Unser Vorteil ist der hohe Entwicklungsstand, das ist die gute Infrastruktur, das sind die gut ausgebildeten Menschen. Auf diese Schätze müssen wir setzen, aber wir müssen die Menschen auch wieder motivieren, an diesem Ziel auch jetzt gemeinsam mitzuwirken. Das ist aber auch möglich. Ja, die Vereinigten Staaten von Europa sind natürlich ein großes Wort. Vielleicht schreckt es auch wieder als Begriff ab, aber an der Zielstellung, unabhängiger, resilienter, stärker zu werden, da führt kein Weg dran vorbei, ob es jetzt um die Fiebersäfte geht für die kleinen Kinder, die irgendwo am Horn von Afrika dann stecken bleiben, weil die Lieferketten nicht funktionieren, ob es um Chips geht, die irgendwo hergestellt worden und uns plötzlich dann vorenthalten werden sollen mit einem Federstrich einer ausländischen Regierung. Das sind alles keine Zustände, die wir einfach nur betrachten können. Das ist ein großer Auftrag an die Regierungen, insbesondere der großen Mitgliedstaaten in Europa, sich dem anzunehmen und Führung zu beweisen.
Vielen Dank. Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das ist ja die feministische Entwicklungszusammenarbeit, da wird es auch in Kürze ein Fachgespräch dazu geben. Ihre Vorgängerin im Amt, Luise Amtsberg, hatte sich auch mit dem Thema feministische Außenpolitik befasst und insbesondere den Frauenrechten, der Gender-Apartheid in Ländern wie Afghanistan, aber auch Iran und etlichen anderen Ländern. Ist das heute in der aktuellen Legislatur, gerade wenn es darum geht, die Hälfte der Menschheit, also die Frauen, die in vielen Fällen besonders vulnerabel sind und betroffen sind von Verletzungen der Menschenrechte, der Frauenrechte durch Gewalt, genderspezifische Gewalt. Inwieweit ist dieses Thema für Sie in der aktuellen Legislatur auch immer noch relevant, egal ob es jetzt feministische Außenpolitik heißt oder frauenorientierte Außenpolitik, aber der Kampf für Frauenrechte, inwieweit ist das für Sie als Mann im Amt des Menschenrechtsbeauftragten auch nach wie vor ein wichtiges Thema?
Das sollte unabhängig vom Geschlecht klar sein. Wir haben hier, wie Sie sagen, die Hälfte, mehr sogar als die Hälfte der Bevölkerung auf diesem Planeten. Wenn wir mal reinschauen in einige wenige Länder, die in den nächsten Jahrzehnten nochmal dazu beitragen, dass wir von 8 Milliarden auf 11 Milliarden Menschen anwachsen werden, so die Prognosen, und dann sehen, dass das auch was mit sexueller Aufklärung, mit Bildung zu tun hat, und dann sehen, ob junge Mädchen eben den Zugang dazu haben und die Mittel dazu bekommen und die Aufklärung dazu bekommen. Also das ist ja allenthalben ein Bedarf, hier intensiver tätig zu werden. Das sind ja auch schon große Erfolge erzielt worden. Also 9 von 10 Kindern haben ja wenigstens ein Mindestmaß an Bildung. Das ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark angestiegen. Und auch sozusagen, wir müssen auch mal wieder versuchen, Kraft zu schöpfen aus positiven Entwicklungen, die wir auch in die Wege geleitet haben. Allerdings gibt es ja dieses wunderbare Buch von Steffen Mau über die Triggerpunkte. Und wenn wir jetzt den Begriff feministische Außenpolitik nehmen, dann haben wir aus meiner Perspektive so einen Triggerpunkt erwischt. Das heißt, da sind manche Leute dann sofort irgendwie auf den Palmen und finden es irgendwie doof und gucken sich dann leider nicht mehr an, was sozusagen an Inhalten dahinter steckt, hinter denen man ja nun sich wirklich versammeln könnte, sondern hören nur den Begriff. Deswegen sollten wir aufhören, diesen wie eine Monstranz da in der Welt herumzutragen. Noch dazu, wenn jetzt irgendwie, ich habe es vorhin auch geschildert, andere Weltregionen jetzt so viele grundlegende Fragen offen haben und wir kommen dann mit elaborierten und auch so zugespitzten Konzepten und versuchen dann da zu bekehren, das kommt nicht gut an. Auf der anderen Seite, für die Inhalte sind Menschen immer zu gewinnen, hier weiter nicht nachzulassen, für ein gleichberechtigtes, freies Leben aller Menschen auf diesem Planeten einzutreten. Und dann sieht man eben, wenn man schaut, wer sind die Opfer von Gewalt, wer sind die Opfer von Krisen, wer leidet am meisten unter Hunger und so weiter, dann sind es Frauen und Kinder. Und dann ist das halt eben unsere Aufgabe. Also weniger über dieses Label reden und mehr über die Inhalte. Und dann, glaube ich, gibt es da, obwohl eine Bundesregierung, eine neue natürlich immer auch ein bisschen will, dass deutlich wird, jetzt wird auch ein bisschen was anders, dann wird man sehen, dass es in diesem Bereich auch sehr viel Kontinuität gibt.
Vielen Dank. Eine allerletzte Frage stelle ich auch immer ganz gerne. Sie haben schon sehr, sehr viel erzählt, was Ihr Amt tagtäglich ausfüllt. Da das Jahr noch ganz jung ist, gibt es bestimmte Themen, wo Sie genau wissen, das kommt jetzt in den nächsten Monaten auf Sie zu, das wird für Sie noch eine spannende Herausforderung oder eine interessante Aufgabe? Haben Sie etwas vor, worauf Sie sich besonders freuen, eine Reise oder irgendwas?
Ja, also ich freue mich auf eine Reise. Ehrlich gesagt, als ich hier über das Mittelmeer geflogen bin bei meiner ersten Reise und wir dann morgens entschieden haben, wir gehen dahin, wo am Vorabend ein Alarm losging, um zu schauen, ob da Hilfe angekommen ist. Und dann kam da aber keine Hilfe und nicht, weil sie nicht erreichbar gewesen wäre, sondern da waren zwei Bohrinseln nebendran, die voll ausgestattet waren mit Beibooten. Da waren Tanker unterwegs und so weiter. Und wir konnten dann einen dieser Tanker dazu bewegen, die Menschen irgendwie aufzunehmen. Und in dem Moment, wo das Boot dann rangezogen wurde, ist es gekentert und wir sind da stundenlang über das Mittelmeer geflogen und haben noch gesehen, wie Menschen um ihr Leben kämpfen. Also von Freude kann man ehrlicherweise nicht sprechen. Mir macht es natürlich Freude und gibt mir Kraft, immer wieder dann die Menschen zu treffen, in dem Fall den Piloten, der das ehrenamtlich macht, die NGO-Vertreter, die das überhaupt organisieren, Menschen, die sich in solche Situationen freiwillig und mit großem Engagement bewegen und versuchen, ihre Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt. Das gibt einem Kraft. Aber es ist eine Tätigkeit insgesamt, von der ich eher sagen würde, sie macht Sinn, sie ist notwendig. Aber die Freudefaktoren, die sind eher untergewichtet. Eine Riesenherausforderung, ich glaube, insgesamt für Politik ist, nicht nur immer dem hinterherzurennen, was jetzt gerade wieder aufscheint, was auf einem zukommt, was sich noch an Krisen nochmal hinzugesellt, sondern wieder die eigenen Ziele zu definieren und an diesen dann auch konsequent zu arbeiten. Und ich habe mir konkret vorgenommen, und dazu lade ich auch ein, das Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 2028, wenn sie 80 Jahre alt wird, wirklich zu nutzen für einen großen Prozess, zu dem die Bundesregierung beiträgt, zu dem aber auch Zivilgesellschaft beitragen kann. Ich möchte Gespräche mit der Wirtschaft führen, die ja jetzt auch immer nur, wenn es ums Lieferkettengesetz oder Waldschutzverordnungen und sowas geht, immer wieder als Bremser der Menschenrechte irgendwie auftritt oder jedenfalls in den Medien ist, aber die wir brauchen, ja, allein aufgrund ihrer Ressourcen und ihres internationalen Engagements, wenn wir bei dem Thema weiterkommen wollen. Also da eine große Kampagne zu machen zugunsten einer Zukunft der Menschenrechte, also das auch nicht nur beweihräuchern, was wir in den letzten Jahrzehnten von der Erklärung 48 bis zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs, wenn ich es mal so in der Linie stellen will, was wir da auch wirklich an Meilensteinen haben erreichen können, an großartigen Errungenschaften, sondern dass wir uns eben darauf nicht ausruhen, sondern den Blick nach vorne wenden und sagen, wenn wir mal 100 Jahre Erklärung der Menschenrechte haben, was wollen wir denn da eigentlich miteinander erreicht haben? Und dafür die Menschen motivieren, sich auch wieder einzusetzen an allen Orten, wo sie sind, in der Regierung, in den Parlamenten, in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft. Und das ist mein großes Programm. Und da hoffe ich, dass Sie davon auch noch mal was hören werden.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Castellucci, für diesen Ausblick auf nicht nur 2028, sondern auch schon 2048, auf das 100-jährige Jubiläum. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich wünsche uns allen da natürlich weiterhin viel Erfolg und gerade Ihnen in der aktuellen Legislaturperiode in Ihrem anspruchsvollen Amt als Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und für das spannende Gespräch im Podcast Menschenrechte nachgefragt.
Ja, vielen Dank und toll, dass Ihre Stiftung sich so um das Thema kümmert. Wunderbar.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.